Studio 1 in Berlin. Dort, wo Knowledge auf Entertainment trifft. Wo sich Kulturgrößen und Szenekenner über den heißesten Scheiß austauschen. Größer als der Hype. Realer als die Realität. Genau dort steht auch ein kleines Studio 2. Und von hier kommt die neue Ausgabe von Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen nicht nur zur 69. Episode, nein, auch zur großen Weihnachtsepisode. Und mein Name ist Amadeus Thüner und auf der anderen Seite dieses Mikrofons oder beziehungsweise auf der anderen Seite und an seinem eigenen Mikrofon, wie gewohnt, der Mann mit dem Fable für graue New Balance, Simon Buß.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir stehen kurz vor Weihnachten. Wie geht's dir?
Mir geht's... Ich glaube, wie jedem Menschen so kurz vor Weihnachten, man versucht auf der Arbeit so die letzten Handgriffe zu erledigen, jetzt in Zeiten von Corona, ja, oftmals ja oder vielleicht noch weniger in der Fußgängerzone als früher, sondern doch auch ein bisschen mehr online, die Geschenke an den Mann, die Frau, die Mutter, den Vater, den wen auch immer zu bekommen. Und ja, je näher Weihnachten rückt, desto mehr wird es, aber es wird nie langweilig. Sagen wir es mal so, wie geht's dir?
Hast du denn, Vorfrage noch, hast du denn zeitnah schon alle Geschenke besorgt oder bist du generell eher so ein Typ, der so auf den letzten Drücker Geschenke holt?
Also üblicherweise in Jahren, in denen es keine globale Pandemie gibt, bin ich Geschenkekäufer zwischen, also es muss auf jeden Fall schon eine 2 vorne stehen. Ich mache mir immer einen ganz guten Plan und ich fange aber normalerweise erst so am 20., manchmal auch erst am 22., 23. an, alles zu kaufen. Und ich bin ein ganz großer Fan davon, dann mit einem ellenlangen Zettel, wo ich weiß, ich möchte genau das haben für diese Person und ich weiß gefühlt schon den Text für die Karte, dann gehe ich in die Fußgängerzone und besorge alles. Das ist ja in einem Jahr wie diesem leider nicht ganz so gut umsetzbar. Und deshalb, ja, damit die Geschenke überhaupt noch ankommen, muss ich ein bisschen früher loslegen. Ich habe mittlerweile fast alles beisammen und werde dann jetzt anfangen, das Ganze zu verschicken. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen das Ding, dass ich mir dieses Jahr sogar um die nicht nur Geschenke viele Gedanken gemacht habe, sondern vor allem auch um die Familie als solche. Für mich ist Weihnachten, ich bin jetzt nicht sonderlich religiös oder spirituell, also das ist für mich jetzt kein großes kirchliches Happening und man könnte es auch an jedem anderen Tag im Jahr feiern. Es ist halt einfach eine Gelegenheit, mit der Familie zusammenzukommen. Und dazu gehören halt kulturell irgendwie oder halt traditionell ein paar Geschenke auch. Dazu gehört aber vor allem auch gutes Essen, ein Glas Wein, vielleicht ein bestimmter Film oder sowas. Und ich habe mir dieses Jahr viele Gedanken gemacht, wie ich das mit der Familie denn so teilen kann, weil wir beschlossen haben, uns nicht zu treffen. Wir haben gesagt so, nee, wir haben keinen Bock auf noch eine dritte Corona-Welle oder ja, meine Freundin und ich eben als Superspreader unterwegs zu sein und von Familie zu fahren. Deshalb machen wir das Ganze über FaceTime beziehungsweise überhaupt so über Video-Call-Tools. Und ich habe mir dann überlegt, zum Beispiel kriegen meine Eltern, meine Schwester eine spezielle Flasche Wein, die wir im letzten oder im vorletzten Jahr, sogar in beiden Jahren, zur Bescherung getrunken haben. Und dann sitzen wir dann abends da, FaceTime und zusammen und trinken alle das gleiche Glas Wein, so weißt du? Und
schöne Idee.
Und da halt so besondere Momente zu schaffen, das ist das, worüber ich mir gerade ein bisschen den Kopf noch zerbreche.
Aber wie gesagt, schöne Idee auf jeden Fall, definitiv.
Ja, wie machst du es denn oder wie macht ihr es denn?
Wir werden das ganz entspannt zelebrieren, auf jeden Fall. Auch mit Telefonie und Videotelefonie dann aufstocken, sozusagen. Mhm. Und dann ist die Sache so auch vollkommen in Ordnung für uns, beziehungsweise für unsere Familien. Und wir halten uns da schön zurück, so wie sich das gehört. Ja. Und ich kann natürlich verstehen, dass es vielen Leuten sehr, sehr nahe geht. Ich bin jetzt glücklicherweise auch nicht der allergrößte Weihnachtsfan. Ich bin gar nicht so auf Grinch-Basis, also nicht falsch verstehen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich schon irgendwie 3 Wochen vorher schon komplett Nüsse gehe. Ich denke, oh geil, jetzt passiert endlich Weihnachten und jetzt so die Dinge, die halt eben so an Weihnachten stattfinden. Ich habe immer so einen kurzen Weihnachtsmoment, wo ich einfach so sehr, sehr selig auf dem Sofa sitze. Meist hatte das mit viel Essen zu tun auch und mich kurz einmal so über die Jahreszeit freue. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich unfassbar traurig darüber bin, dass gewisse Dinge vielleicht jetzt gerade auch nicht so möglich sind. Ich akzeptiere das und man macht das Beste daraus und ich hoffe, das tun die Leute da draußen auch und dann hoffe ich, dass wir schnell aus dieser ganzen doch sehr einschneidenden Situation rauskommen, auch wenn es höchstwahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger dauern wird als 1-2 Wochen, aber vielleicht geht es dann ja doch schneller als 12-13 Monate.
Bleiben wir mal ganz kurz bei deiner Sofasituation und denken nicht an die vergangenen Jahre, sondern an dieses Jahr. Ich weiß, du hattest vor, dir einen neuen Fernseher zu kaufen und ich meine, dann setzt man sich gerne aufs Sofa und guckt sich einen schönen Film an, eine Serie, was auch immer, genießt einfach das Rumlümmeln. Hat das alles geklappt?
Mann, Alter, das macht mich so sauer. Ganz ehrlich, dieses Thema macht mich so sauer.
Falsches Thema?
Pass auf, ich versuche das mal so in Worte zu fassen, beziehungsweise in kurzen Sätzen.
In einem Podcast vielleicht ganz gut, das in Worte zu fassen. Kleine Randnotiz.
Nee, aber es macht mich so sauer, dass es sehr schwierig ist, es in Worte zu fassen. Also pass auf, ich habe mir irgendwie Mitte November schon in den Kopf gesetzt, dass ich aus diesem 58-Zoll-Fernseher einen 70-Zoll-Fernseher machen möchte, was an sich schon eigentlich recht stupide ist, weil erstens sitzen wir recht nah am Fernseher, also braucht es eigentlich gar nicht so was Großes. Und zweitens, da steht eigentlich ein recht neuer Fernseher. Aber ey, wie das manchmal so ist, ne? Das Herz will, was das Herz will. Auf jeden Fall habe ich ein sehr gutes Angebot gefunden. Das war noch way before hier Cyber Monday und Black Friday und hast nicht gesehen. Und ich bin sehr zufrieden mit Philips Fernsehern. Ich finde, da ist das dran, was dran sein muss und für alles andere zahlt man eh extrem viel. Gut, ich hätte auch nichts gegen so ein Samsung Frame und ähnliches, aber dieses Angebot von Philips ist, oder Angebote von Philips sind meist recht gut und ich bin sehr zufrieden und dachte, super, bestelle ich. Hab das bei Oronix gefunden und eigentlich ist das ja eine große Kette wie Mediamarkt, Saturn und wie sie nicht alle heißen. Und eigentlich habe ich mir da nicht viel bei gedacht. Also bei Oronix bestellt, hat ein bisschen gedauert, bis es da war, war aber auch noch in Ordnung. Ich wollte einen schwarzen Philips-Fernseher, ich packte den Karton aus, es war ein silberner Philips-Fernseher. Ich natürlich erstmal sehr konsterniert, war so, schade, hat natürlich nicht geklappt. Dann versuchst du da jemanden zu erreichen und du kriegst niemanden, weder ans Telefon noch als Antwort auf E-Mails noch sonst irgendwas. Also musste ich warten. Und ich guck mal gerade, ob ich es noch auf dem Telefon finde, Sekunde. 6 im Sinn, ich glaube 76 Anrufe müssten es gewesen sein, bis ich irgendwann mal jemanden da am Telefon hatte. Dann war es natürlich sehr dieses so, ja, also ihr könnt den Fernseher behalten und wir geben euch 35 Euro. 35 Euro sind ungefähr, glaube ich, die Speditionskosten, die bezahlen müssten, so, habe ich mir dann so ausgerechnet oder so gedacht. So, nee, wenn, dann halt auch richtig, tauscht den mal um, so. Okay, wurde mir die Aussage getätigt, ja, kriegen wir hin und ja, verstehen wir und wir da super Auftrag hier, 24 Stunden ist auf jeden Fall am Donnerstag da. Jetzt hatte ich dienstags angerufen, plus 24 Stunden ist bei mir mittwochs, habe aber auch noch gesagt, okay, komm, passt schon, 24 Stunden sind 100 pro auch gelogen, aber lassen wir sie mal im Glauben, dass es eine tolle Idee sei. Donnerstag, passt schon, okay. Am Donnerstag ruft mich die Spedition an. Herr Thüner, wir wollen einen Fernseher abholen. Ich so, ja, und einen neuen bringen. Ach so, nee. Nee, wir wollen nur einen abholen. Ich so, ja, super. Nee, wartet mal bitte, da kommt noch was. Ich wieder eine Mail rübergeschickt hatte, mittlerweile schon irgendwie so gefühlt die Privat-E-Mail-Adresse von dieser Person bei Oronix. Die antwortete mir dann so, oh ja, nee, da ist irgendwas schiefgelaufen. Kommt auf jeden Fall morgen, kommt Freitag. Ich so, okay, kommt Freitag. Freitag ruft mich die Spedition an. Herr Thüner, wir wollen Fernseher abholen. Ich so, ja, und einen bringen. Nö, der ist hier noch nicht. Aber wir haben schon den Frachtauftrag gesehen, aber der Fernseher ist doch irgendwo unten im Süden. Ich so, okay, spannend. Also, dann morgen? So, nö, samstags machen wir nix, Montag dann. Ich so, und da kann ich mich verlassen? Die so, ja, da sind uns die Hände gebunden, wenn der Fernseher bis dahin da ist, ja. Ich wieder eine Mail geschickt, natürlich dann keine Antwort mehr bekommen, ist klar. Es war also dann irgendwann Montag. Montag ruft mich die Spedition an. Herr Thüner, wir wollen den Fernseher abholen. Ja, und einen bringen, oder? Ja, und einen bringen. Ich so, super. Ich bin zu Hause. Mal wieder. Weiterhin. Ist in der aktuellen Zeit natürlich nicht ganz so schlimm, aber trotzdem, wenn du nicht so ganz genau weißt, wann der zwischen 8 und 16 Uhr kommt, ist ein bisschen blöd. Er kommt vorbei. Ich trage ihm diesen Fernseher runter. Er gibt mir den anderen Fernseher. Ich öffne den Karton. Erwarte einen schwarzen Philips-Fernseher. Er ist Silber. Natürlich. Ich so, das kann nicht euer verschissener Ernst sein. Also ich meine, tut mir furchtbar leid und weiß auch nicht, ob Philips vielleicht irgendwo auf den Karton noch größer hätte draufschreiben sollen, welche Farbe sich darin befindet. Aber ich kann es auch nicht ändern. Ich stehe nicht im Lager, ich verpacke die Dinger nicht. Ich hätte gern das, was ich haben möchte. Ich rufe dort an, sag in einem recht unfreundlichen, aber sehr bestimmten Ton. So, hell the fuck, gib mir den scheiß Fernseher, beziehungsweise nehmt ihn einfach wieder mit, gebt mir das Geld. Die Frau war so erfreut über meinen Anruf, dass sie einfach aufgelegt hat. Daraufhin habe ich dann noch eine freundliche Mail natürlich geschrieben und habe gesagt, ich will einfach mein Geld wieder haben. Daraufhin meldete sich dann irgendwer anders und sagte zu mir so, hey, willst du einen neuen Fernseher? Ich habe gesagt, nein, will ich nicht. Ich will einfach mein Geld wieder haben. Darauf meldete sich erstmal niemand bei mir zurück. Ich habe versucht, die Spedition anzurufen. Die waren mittlerweile auch schon, also wir waren mittlerweile auch schon per Du.
Katastrophe. Ne,
weil ich habe ja in den letzten Tagen mehrfach mit denen telefoniert. Die sagten aber auch, nee, wir brauchen einen Auftrag. Wir können den nicht einfach abholen. Ich so, ja, verstehe ich. Ich will natürlich auch eine Bestätigung haben, weil sonst sagt Euronics irgendwann so, also wir wissen von nix. Mhm. Und irgendwann habe ich dann, also ich habe natürlich dann irgendwann einfach einen PayPal-Fall aufgemacht. Also du kannst ja erstmal PayPal-Konfliktlösung aufmachen und dann PayPal-Fall. Also ich habe erstmal die Konfliktlösung aufgemacht und versucht, da jemanden zu erreichen. Natürlich hat sich da auch niemand gemeldet. Und irgendwann nach wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, jetzt gucke ich nicht nochmal nach, aber auch wieder 50, 60 Anrufen, hatte ich dann jemanden dran, der sagte, ja okay, dann holen wir jetzt den Fernseher ab und sie kriegen ihr Geld, sobald der Fernseher abgeholt wurde. Das Ganze hat dann nochmal ein paar Tage gedauert. Der Fernseher wurde abgeholt. Das ist jetzt, stand jetzt, glaube ich, 2 Wochen her, ich habe mein Geld immer noch nicht wieder. Das heißt, ich habe jetzt einen PayPal-Fall aufgemacht. PayPal prüft das, das dauert natürlich oder kann bis zu 30 Tage dauern. Ich finde es ganz großartig, die halten einfach die Kohle zurück, aus welchen Gründen auch immer. Also, dass sie natürlich mit der Aussage von wegen, ja, sobald er abgeholt ist, kriegen sie ihr Geld zurück. Damit meinte, sobald der Fernseher bei uns eingetroffen ist, kriegen sie ihr Geld zurück. Das habe ich mir schon fast gedacht. Trotzdem ist ja auch irgendwie gelogen. Finde ich natürlich auch immer geil, wenn sowas passiert, aber hab zwischendurch natürlich wieder auch mit der Spedition gesprochen, meinte so, ey, sag mal, habt ihr jetzt wieder ein Problem, oder überhaupt, habt ihr jetzt gerade ein Problem, ist irgendwas mit dem Fernseher oder ist der jetzt angekommen? Die so, nee, der ist angekommen, also von daher, danke, Euronics, einfach so Kohle zurückgehalten, 2-mal einen falschen Fernseher geschickt, ich kann es nur empfehlen, mit diesem Laden auf jeden Fall nichts mehr zu tun haben zu wollen. Ich habe mich dann aber auch dazu bequem zu sagen, okay, dann braucht's jetzt erstmal keinen 58 auf 70 Zoll, dann halte ich jetzt die Füße still und warte darauf und werde das nächste Mal, wenn sich die Möglichkeit ergibt, einfach mit jemandem zusammen, weil 70 Zoll tragen sich sehr schwer, alleine habe ich festgestellt, in einen Laden meines Vertrauens gehen und einfach vor Ort auswählen. Wobei dazu vielleicht noch einen kleinen Fun Fact. Diese Idee hatte ich dann zwischenzeitlich auch, als noch die Möglichkeit war und bin noch in so einen Mediamarkt rein, auf dem Alexanderplatz, ganz großer Spaß immer, Alexanderplatz und Mediamarkt, naja, geh da halt rein und sag so, pass auf, folgende Situation, so und so und habt ihr, und dann so, ja, ja, den haben wir hier, aber nur noch einen. Ich so, Glückstag, wir haben den als Ausstellungsstück da vorne, ich bring dich mal kurz dahin. Ach, guck, unser Philips-Mitarbeiter ist auch da, guck, Jürgen, wie geht's dir, so, weißt du, so lief das, dann gehe ich dahin und sag so, toll, aber dieser Fernseher, der hier steht, der ist auch nicht schwarz, der ist silber. Der Mediamarkt-Typ zu mir so, ja, da haben sie recht. Der Philips-Typ so, nö, der ist silber, aber eigentlich ist er auch schwarz. Also eigentlich ist er anthrazit. Ich so, was auch immer er ist, aber er ist nicht schwarz. Und dann sagt er zu mir so, ja, aber 70-Zoll-Fernseher bei Philips gibt's auch nicht in schwarz. Und ich so, das kann nicht euer Ernst sein. Überall steht, dass es diesen Fernseher in schwarz gibt. Du willst mir jetzt erzählen, es gibt ihn nicht in schwarz. Er so, ja, aber siehst du doch, der ist ja auch nicht schwarz. Ich so, ja, aber das, oh Gott, ich vergesse. Ich so, ciao Jungs, so, macht euch ein schönes Weihnachtsfest, ich bin raus. Hab's einfach wirklich aufgegeben. Ich bin daran verzweifelt. Und ich weiß, es ist ein Luxusproblem. Und wie gesagt, ich habe dann auch einfach meinen Frieden mit dem 58 Zoll geschlossen, als wenn er nicht auch funktionieren würde und groß genug wäre, weißt du, aber es hat mich so viel Nerven gekostet. Es hat mich so viel Nerven und Zeit gekostet und wie gesagt, aktuell warte ich immer noch auf das Geld und ey, es kotzt mich einfach an. So, wie viele Minuten habe ich jetzt darüber gerantet und damit verschwendet? Kommen wir zu den ganz wichtigen Themen.
Ich wollte gerade sagen,
was trägst du am Fuß heute?
Yo, Taylor, I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best televisions of all time.
Oh, Mann.
Ich trage am Fuß einen Air Max 3.
Ist das etwa dieser Air Max 90, von dem alle sprechen?
Das ist dieser Air Max 90, von dem alle sprechen. Und ich hatte einfach irgendwie an einem Nachmittag vor 2 Wochen Lust, mir einen in meiner Größe zu bestellen und habe das gemacht und trage ihn jetzt sehr, sehr gerne.
War auch kein Problem, oder? An den Infrared ranzukommen.
War super easy. Ich habe im ersten Moment gedacht so, okay, wird eine harte Nummer. Und in dem Moment, als ich ihn bestellt habe, war kurz nach Release, aber eben nicht so 30 Sekunden danach, sondern entsprechend schon ein paar Minuten später, habe meine Größe gekriegt, war aber sehr viel weg gewesen. Ich habe später nochmal geguckt, da sind ein paar Größen aus dem Warenkorb wieder in den Bestand zurückgegangen. Also war leichter als erwartet. Aber ich finde ihn auch geiler als erwartet, um ehrlich zu sein. Und von daher...
Echt, obwohl Iceberg so große Lobeshymnen darauf gesungen hat, als wir ihn im Interview hatten vor ein paar Episoden.
Deshalb sage ich ja, ich finde ihn geiler als erwartet.
Ja, aber was hast du denn erwartet, nachdem Iceberg das Ding so gefeiert hat? Dachtest du, der lügt der Gute, oder was?
Natürlich, der kleine Lüger. Nein, es ist halt einfach so, ich fand ihn gut und ich lasse mich da natürlich auch gerne irgendwie von anstecken, von so einer Euphorie, aber ja, ich bin mega überzeugt. Ich glaube, das ist auch mal so ein bisschen so ein Ding, wenn du gerne graue New Balance trägst, ist ein Air Max 90 Infrared schon ein ganz großer Schritt.
Das stimmt allerdings, ja, das ist recht.
Und entsprechend geiler als erwartet.
Finde auch super. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem 90er. Hab mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, dass der Run auf den Infrared jetzt nicht ganz so groß war. Gut, die Stückzahlen sahen gut aus, aber trotzdem hätte ich gedacht, dass da ein bisschen mehr passiert. Muss wohl erst ein Travis Scott um die Ecke kommen und einen Laser Blue oder einen Infrared oder in seinem Verlös wahrscheinlich einen DQM Bacon an den Fuß ziehen oder den Dizzy Rascal Tongue in Cheek, bevor das Ding dann wieder durch die Decke geht oder damit das Ding durch die Decke geht. Aber ich auch mit allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sich eingekauft haben, alle waren sehr zufrieden und das freut mich auf jeden Fall sehr. So soll's sein.
Was trägt der Herr Thüner am Fuß heute?
Ich trage auch eine Art Bringback bzw. ein Retro und zwar den Nike Dunk Low Ceramic aus dem Ugly Duckling Pack. Sehr zufrieden auch mit diesem Schuh. Ein wunderschönes Orange, ein bisschen grün und ein bisschen schwarz. Und natürlich ist das Suede nicht so, wie es 2001 gewesen ist. Und ja, der Mudguard ist vorne ein wenig höher geworden, wie es bei Nike Dunks eben auch so der Fall ist. Aber all in all wirklich sehr schön. Ich bin sehr froh, dass ich das Pack jetzt bestehend aus Plum, Veneer und Ceramic auch zusammen habe. Und habe weiße SB-Laces da reingezogen, so wie sich das für mich gehört. Und finde diesen Schuh sehr großartig und sehr kleidsam. Auch wenn man zu Hause sitzt und eine graue Jogginghose trägt. Und ich habe das in der New Balance-Folge schon gesagt, dass man eine graue Jogginghose mit einem 992 perfekt kombinieren kann oder auch mit einem 991. Aber auch eine graue Jogginghose lässt sich sehr gut mit einem recht farbenfrohen Nike Dunk kombinieren. Vielleicht ist das auch einfach die Ode an eine graue Jogginghose. Das kann natürlich auch sein. Kommen wir ins Thema der 69. Episode, und zwar der Weihnachtsepisode. Und so wie wir das in den letzten Jahren auch gemacht haben, ist es in dieser Episode ja so, dass wir uns immer ein Thema schenken. Es ist ja Weihnachten, da beschenkt man sich gegenseitig. Das heißt, du hast dir ein Thema überlegt, von dem ich gar keine Ahnung habe, das du mir später schenken wirst und auf das ich sehr gespannt bin. Und ich habe natürlich auch ein Thema mitgebracht, von dem du gar keine Ahnung hast. Das heißt, es kann über Nike Dunks bis hin zu New Balance. Na, okay, ich spoilere, es geht nicht um New Balance. Aber es könnte von bis gehen und du hast keine Ahnung.
Nö.
Und freust dich hoffentlich ebenfalls.
Sehr.
Es war der Sommer 1992 in Barcelona.
Och Mensch.
Und zwar standen die Olympischen Spiele in dem Kalender aller spielfreudigen und sportfreudigen Enthusiasten dieser Welt und machte damit ein Team zu Legenden, zu dem unter anderem Michael Jordan, Scottie Pippen, Magic Johnson, Larry Bird, Patrick Ewing und Charles Barkley gehörten. Und der Name des Teams, ganz unironisch wie kleinlaut, war Dream Team. Und das Dream Team war und ist wohl auch einfach die beste Basketballmannschaft, die je einen Court betreten hat. Und die Goldmedaille war, wenn man ehrlich ist, eigentlich schon um den Hals gelegt. Da waren die NBA-Stars noch nicht mal in El Prat gelandet. Doch jetzt geht's gar nicht zwangsläufig um das Basketballteam per se, sondern eher um das, was die einzelnen Akteure an den Füßen trugen. Wir hatten da Charles Barkley mit dem Air Force 180, wir hatten Larry Bird mit dem Bird, wir hatten Ewing mit dem Ewing, Karl Malone hatte LA Gear an den Füßen und Michael Jordan natürlich den legendären Air Jordan 7. Alle Sneaker waren in den amerikanischen, US-amerikanischen Landesfarben weiß, blau und rot gehalten, also auch so Special Editions Geschichten. Und du, Simon, hast einst mal gesagt, dass Olympia 92 für dich ein sehr einschneidendes Erlebnis war, weil du auch in dem Moment festgestellt hast, dass Sneaker nicht eben nur einfach Turnschuhe sind, die man anzieht, wenn man halt Sport machen möchte, sondern die einen ganz, ganz anderen Stellenwert hatten. Also für dich eben ein ganz besonderes Jahr. Und da würde mich einfach interessieren, jetzt auch in der Retrospektive, wie blickst du jetzt gut 28 Jahre später auf diesen Moment und auch eben auf die einzelnen Releases, die dort eben rauskamen, beziehungsweise die einzelnen Schuhe, die dort an den Füßen getragen wurden?
Erstmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Thema. Ich freue mich wirklich wie ein kleines Schnitzel in der Pfanne. So diese Erinnerung an das Dream Team von 92. Die erste Sache, die mir meistens in den Kopf kommt, ist, dass ich mit meiner Mom bei uns im Supermarkt stehe und ihr vorschwärme, wie großartig Michael Jordan eigentlich ist. Und das muss man sich mal vorstellen. Ich meine, ich war da 9 Jahre, 10 Jahre alt und so ein kleiner Steppke, der wirklich den kompletten Einkauf wahrscheinlich über nichts anderes geredet hat, als wie großartig Michael Jordan ist und wie toll ich Basketball finde.
Zu Recht aber auch.
Das war für mich wie die Erfindung des Feuers in diesem Sommer. Und das hat mich einfach an der Stelle maßgeblich geprägt. Das Zweite, was mir dann einfällt, so abgesehen von diesen Erinnerungen so um die Olympischen Spiele, war ja tatsächlich auch in Barcelona die große Sternstunde oder Geburtsstunde, um zum Beispiel auch eine Schwimmerin wie Franziska van Almsick, ne? Also da sind ja so viele Dinge passiert. Dann komme ich relativ schnell zu dieser legendären Dokumentation auch, in der ein ganz großer Fokus auf die Vorbereitung gelegt wurde. Und man eben sieht, dass es dieses eine Spiel in der Vorbereitung gab, in dem die amerikanischen Basketballer, das Dream Team, so den Ernst der Lage noch nicht ganz verstanden haben. Und ich weiß gar nicht mehr genau, war das eine College-Mannschaft, war das eine lokale Auswahl? Auf jeden Fall nicht so richtig abgeliefert haben. Ich glaube, es war eine College-Auswahl. Und da sind sogar einige Jungs der 94er, 95er Draft-Klassen drin gewesen. Aber da ist es schon so ein bisschen gefährliches Halbwissen, was hier zu tragen kommt. Ich muss sagen, das, was ich damals halt oder an dieser Doku halt so schön fand, ist, wie sich dieses Team durch diese herbe Niederlage gefunden hat und einen Tag später halt kurzen Prozess mit den College-Bubis gemacht hat und dann ein John Stockton ins Erzählen kommt und davon erzählt, wie das so in Barcelona eigentlich war. Und immer, wenn Charles Barkley abends rausgegangen ist, hat man das daran gemerkt, dass vor dem Hotel eine Menschenmasse angefangen hat zu kreischen. Und ungefähr 2-3 Stunden später, wenn Charles Barkley nach 2-3 Sangria wieder zurück ins Hotel gekommen ist, alle wieder gekrischen haben. Wenn er dann vors Hotel gegangen ist, hat keiner gekrischen. Ihn hat niemand erkannt auf den Ramblas in Barcelona, nirgendwo. Er konnte sich einfach da bewegen, frei bewegen. Er hatte sein Dreamteam-Outfit angehabt und die Leute haben trotzdem gesagt, so, entschuldigen Sie bitte, junger Mann, könnten Sie ein Foto von mir und meiner Familie machen, während keiner Fotos von ihm machen wollte. Und das fand ich halt einfach super witzig. So der, sagen wir mal, so eher der Buchhalter unter den Dreamteam-Mitspielern, so nichts gegen Buchhalter, aber er hatte so diesen Charme. Und John Stockton hat einen Schuh getragen, ich weiß gerade noch nicht mal, welchen er gespielt hat, das müsste ich ehrlicherweise jetzt googeln, ich weiß nur, dass er einfach viel zu groß für diesen armen Mann gewirkt hat, zumindest im Verhältnis zu der Position, auf der er gespielt hat. Das war so ein richtiger 90er Jahre High-Top, also sowas so im Stile von so einem Air Command Force, den man bei White Man Can't Jump gesehen hat, wo man sich halt sagt, sehr viel Schuh für einen Aufbauspieler. Und das fand ich, ist dann auch so eine Erinnerung, die mir gerade in den Kopf schießt. Und ja, das Schuhgame, kommen wir mal zu den Schuhen, die ich ein bisschen besser im Kopf habe, beginnt dann natürlich bei einem Michael Jordan und dem Air Jordan 7, den er da gespielt hat. Der 6er ist irgendwie mehr bei mir hängen geblieben, den hat er in der Saison zuvor gespielt und ist damit dann Meister geworden. Den Siebener in diesem schönen Navyblau, den roten Akzenten auf der Sohle und eigentlich der Hauptfarbe weiß und auf der Seite im Knöchelbereich tauchen dann die Farben nochmal auf. Das ist für mich so, das passt irgendwie alles zusammen. Ich habe Michael Jordan, ich glaube, ich habe bei Olympia nichts mehr beobachtet als Michael Jordan. Und das ist halt so ein Zusammenspiel. Und da ist das, was du eben gesagt hast, entstanden. Ich weiß jetzt gar nicht, du hast eben gesagt, du hast ganz schön lange über den Fernseher philosophiert. Ich glaube, ich habe jetzt mindestens genauso lange über das Dream Team und John Stockton gesprochen. Aber hey.
Das ist aber auch in Ordnung.
Das ist mein Weihnachtsgeschenk. Ich darf damit machen, was ich möchte. Und ja, Michael Jordans Schuhgame war für mich ganz, ganz, ganz weit oben. War aber für mich unerreichbar. Also ich habe diesen Schuh niemals besessen. Es war auch nicht so, dass ich einfach sagen konnte, Mensch Mutter, lass mal nächste Woche in die Stadt fahren. Ich muss diesen Schuh von Michael Jordan haben. Ne? Also das war ganz weit weg und das war halt auch einfach nur ein Traum. Bei mir war es dann eher so, dass ich Takedown-Varianten bekommen habe oder Schuhe, die vielleicht einen Christian Laettner oder sowas gespielt hätte beim 92er Basketballturnier in Barcelona. Aber das war ganz weit weg und dadurch ist dann auch gleichzeitig diese Begehrlichkeit entstanden. Das war nichts Realistisches, was ich da gesehen habe. Das war nicht so, yo, PayPal ready, go, sondern das war weit weg von mir in allen Bereichen. Und da habe ich mich in Footwear verliebt.
Das Schöne ist ja auch, dass Barcelona keine großartige Zeitverschiebung zu uns hat und dementsprechend konnte man sich die Spiele ja auch ganz normal im Fernsehen angucken. Also zum Beispiel Olympia dann später in Atlanta, da hattest du wieder die Zeitverschiebung und da war man dann auch noch nicht wirklich so in dem Alter, wo man einfach ganz easy mal nachts ein paar Spiele glotzen konnte, weil am nächsten Tag rief die 7. oder 8. Klasse Deutschstunde erste, zweite halt irgendwie.
Nee, da. Das ist falsch, Amadeus. Die Olympischen Spiele 96 lagen genau in meinen Sommerferien. Wegen mir, du hast in NRW gewohnt, ich in Rheinland-Pfalz. Vielleicht lagen die Sommerferien blöd auseinander.
Okay, stimmt. Das ich könnte weiß, natürlich sein.
Dass ich das olympische Basketballturnier mir angeschaut habe. Zumindest, ich glaube, 3 Spiele in der Vorrunde, oder nee, nicht 1 in der Vorrunde der USA wurde übertragen gegen Togo oder die Republik Kongo, irgendwie was auf jeden Fall was Afrikanisches. Ich glaube, es war tatsächlich Angola. So, USA gegen Angola. Und
okay, da könntest du wirklich recht haben. Ich habe so ein bisschen im Kopf gespeichert, dass ich da nicht so viel von gucken konnte und habe das damit irgendwie in der Retrospektive in Verbindung mitgebracht, weil ich ja noch zur Schule gegangen bin und man nicht nachts einfach aufbleiben konnte. Aber vielleicht hast du recht. Vielleicht hat das sogar geklappt. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich praktisch, halt sich die Spiele in Barcelona auch einfach im Fernsehen ganz normal angucken zu können und ja auch eben in so einem Alter zu sein, wo man ja auch das erste Mal diesen Blick dafür auch schärfen konnte und dann sieht man die ganze Zeit so seine Lieblingsspieler und was die an den Füßen tragen und es ist ja wirklich gar nicht blöd gewesen, damals diese Kampagne Be Like Mike auch seitens Gatorade so aufzuziehen, dass es dann ja auch hieß, du willst so sein wie Michael Jordan, dann trink mal Gatorade, beziehungsweise Nike dann, du willst so sein wie Michael Jordan, dann kauf dir mal die Nike-Schuhe, damit du auch so spielen kannst. Ne? Weil das war ja auch immer das, was man gesehen hat, so Be Like Mike, okay, du brauchst auf jeden Fall die Schuhe. Ohne einen Jordan 6, ohne einen Jordan 7, ohne einen Jordan 8 am Fuß kannst du das vollkommen vergessen. Da wirst du nie so wie Michael Jordan. Und das ist natürlich auch, also ist natürlich total klar und waren halt eben auch die Identifikationsfiguren, die man damals hatte. Aber abseits von dem Jordan 7 finde ich es ja auch immer noch total spannend zu sehen, was beispielsweise auch so ein Charles Barkley am Fuß hatte. Ne?
Ja, der Air Force 180, ne?
Genau, und der kam ja auch in der Vergangenheit durchaus dann und wann mal wieder. Ich finde generell dieses Jahr war ja ein großer Fokus auf einer Basketball-Silhouette, also auf dem Nike Dunk. Aber auch abseits davon, Reebok hat den Shaq Gnosis beispielsweise Anfang des Jahres einfach wiedergebracht, haben den Kamikaze auch viel gespielt, haben auch den Iverson, also den Question, viel gespielt. Also ich hatte das Gefühl, da ist schon viel auch mit Basketball-Silhouetten passiert. Und auch im nächsten Jahr wird das sicherlich nicht weniger, wenn jetzt der Jordan 6 zum Beispiel 30-jährigen Geburtstag feiert.
Guck mal, das, was ich so interessant finde an den 92er Olympischen Spielen, wenn wir über Footwear sprechen, ist ja, dass, wenn ich mich jetzt an die vergangenen Olympischen Spiele erinnere oder wenn wir jetzt einfach auch nur in die NBA gucken, ist es eigentlich so ein Spiel, das sich hauptsächlich um Nike Basketball beziehungsweise das Jordan Brand dreht, dann kommt Adidas ins Spiel und dann vielleicht noch so Puma Hoops und auch New Balance Basketball. Aber das sind dann halt schon so, also wirklich ähnlich wie auch im Lifestyle Sneaker Game. Es gibt so die ein, zwei großen und der Rest versucht sich dann so, soll gar nicht verächtlich klingen, aber eben entsprechend auch die restlichen Krümel vom Kuchen aufzuteilen. 1992 du hast eben schon angesprochen, ne? Also unterschiedlichste Silhouetten, die da gespielt werden. Jordan spielt einen Jordan 7, Charles Barkley spielt Nike Basketball. Dann haben wir aber auch Larry und Magic, die Converse spielen. Dann haben wir Clyde Drexler, der, glaube ich, nie irgendwie ein großes Sneaker-Game am Start hatte. Dann wechselt das so durch, ne? Da sind LA Gear, hast du gerade gesagt, bei Karl Malone. Da sind Schuhe und Marken dabei, die das Ganze zu was recht Buntem machen, selbst wenn sich alle darauf committen, einen Schuh in der Hauptfarbe weiß und dann mit dunkelblauen und roten Akzenten zu besetzen, um irgendwie diese amerikanische Flagge darzustellen. Das ist sehr viel diverser und sehr viel abwechslungsreicher als in heutigen Zeiten, zumindest aus meiner Wahrnehmung.
Definitiv. Ich meine, was haben wir denn heute jetzt Großartiges? Also Under Armour hat sehr, sehr viel Gas gegeben in den letzten 2, 3 Jahren.
Ja, mit Steph Curry, ja.
Genau, ansonsten Nike, dann noch Adidas. Also dann wird's auch schon echt dünn, ne? Also so viel ist dann da auch gar nicht mehr. Ich finde es natürlich spannend, dass jetzt seit den letzten paar Jahren es möglich ist, dass die Schuhe an den Füßen durchaus ein bisschen durchgeknallter werden können und nicht nur farblich gesehen, sondern man dann ja auch so ganz abstruse Momente hatte, wie beispielsweise, dann sieht man auf einmal so ein Yeezy Quantum on Court, dass sowas halt machbar ist. Ne? Kannst du dich noch erinnern an die viel zitierte und hochgelobte The Last Dance Dokumentation über Michael Jordan und die Chicago Bulls, zu der wir natürlich auch eine umfassende Episode gemacht haben,
ja,
als Michael Jordan dachte, letztes Game im Madison Square Garden, ich ziehe jetzt einfach mal einen Jordan 1 Chicago wieder an, mhm, und er danach dann auch erzählte so, my feet are bleeding, aber ich habe so gut gespielt und habe die einfach am Fuß gelassen,
ja.
Also dass damals aber auch schon so große Aufmerksamkeit bekommen hat. Es ist ja nicht nur so, dass man im Rückblick betrachtet, jetzt mit Michael Jordan darüber spricht, so hey, wie war das denn damals, sondern on court, nach dem Spiel gab es ja schon ein Interview, wo er darauf angesprochen wurde, so hey, Sie haben jetzt wieder Ihren Jordan 1 angezogen, warum, weshalb, wieso? Naja, ich dachte, das wird jetzt hier mein letztes Spiel oder könnte mein letztes Spiel im Madison Square Garden sein, war immer mein Lieblingsschauplatz, deswegen wollte ich jetzt was ganz Besonderes machen. So, dass man da halt schon den Fokus drauf gelegt hat und gucken konnte. Und ich meine, heutzutage, ich meine, wenn die Spieler durch den Tunnel gehen, Das ist ja eine Modenschau. Ja, also da wird ja sofort halt spätestens von irgendwelchen Internetseiten und Instagram-Accounts wird ja sofort aufgegriffen, was hat LeBron James heute getragen, was hat Curry Ewing getragen, was hat, weiß ich nicht, Kevin Durant getragen, der jetzt endlich wieder zurück ist und spielen kann. Ich bin schon sehr gespannt. Aber worauf wollte ich hinaus? Ich wollte darauf hinaus, dass du vollkommen recht hast. Also damals war das schon sehr divers, was die Marken anbelangt. Heute ist es eher divers, was die Farben und die Absurditäten anbelangt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es wird irgendwie immer mehr ein Schaulaufen vor dem Spiel und oftmals eben nicht auf dem Court, beziehungsweise eher absurd. Ich erinnere mich auch noch, als Nick Young den Yeezy 750 auf dem Court getragen hatte und gespielt hat, was man ja auch erstmal so machen muss, ne? Und das ist eine andere Zeit. Das kann man, glaube ich, einfach so sagen. Da hat sich viel entwickelt, was das betrifft. Aber auch im Jahr 1992 war man sich seiner Werbeverträge schon sehr bewusst. Und so hat Michael Jordan dann am Ende bei der Siegerehrung eine US-Flagge nicht aus patriotischen Gründen über die Schulter geworfen, sondern um das Reebok-Logo auf seinem Trainingsanzug zu verdecken, damit die Damen und Herren bei Nike auch zufrieden sind und glücklich, und so, dass da halt kein Cross-Branding entstehen könnte auf seiner Brust. Das muss man sich mal vorstellen. Michael Jordan mit dem Reebok-Logo.
Von allen Schuhen, die Michael Jordan in seinen Jahren gespielt hat, welchen würdest du abseits vom Jordan 7 Olympic noch rauspicken, wo du sagst, die bedeuten mir echt viel, die fand ich immer extrem gut?
Wenn wir... Eigentlich ist es bei mir so Jordan 1 klar... Jordan 6, einer meiner Favorites. Der Black Infrared ist halt eine absolute Legende. Der 7er, ganz safe. Dann wird's langsam dünner. Klar, der 11er Jordan ist ein schöner Schuh. Im Concord Colorway, der 12er Taxi, ganz großartig. Dann hört's langsam auf. Ich bin nicht so der 3er, 4er, 5er Typ. Ich mag die Silhouetten. Ich sehe auf der Arbeit, auf dem Gang täglich Kollegen mit diesen Schuhen in unterschiedlichsten Colorways und denke immer so, Mann, das sind so schöne Schuhe, ich kann sie einfach nicht tragen. Ich finde sie, selbst bei einem 6er ist mein Fuß noch sehr klobig, obwohl der im Vergleich zu den anderen Schuhen ein bisschen schlanker wird. Ich habe mich letztens mal so ein bisschen wieder in den 2er Jordan verguckt, den ich von der Silhouette her halt auch eigentlich total unterschätzt finde. Der kommt viel zu selten. Da könnte man viel mehr oder viel Schöneres auch draus machen. Da habe ich im Sneakerbook, The Ultimate Sneakerbook, da habe ich letztens noch mal reingeguckt und es gibt schon ein paar schöne Zweier, aber auch da sehr klobiger Schuh, sehr viel Schuh für meine zarten Knöchel. Ich glaube, den würde ich nicht so oft tragen. Wenn wir von tragbar reden, 1er und vielleicht noch ein 6er, vielleicht noch ein 11er und dann wird es langsam dünn. Wie ist bei dir?
Oh, ich hatte die Befürchtung, dass du mir die Frage zurückstellst. Auf Platz 1 wohl für immer der 1er, dann ganz weit vorne 4, 5 und 6, dann folgend 7 und 11, dann 8 und 2. Mit dem 10er und dem 9er konnte ich nie so wirklich viel anfangen. Ich muss die Liste nochmal neu machen, fällt mir gerade auf. Ich habe 12 und 13 komplett außen vor gelassen. Also, auf Platz 1. Also du siehst, es ist durchaus schwierig. Ich kann eigentlich allen Jordan-Modellen bis einschließlich 13 ganz viel abgewinnen. 14 mag ich auch noch. dann wird es auf jeden Fall dünn, obwohl ich danach durchaus ein paar Modelle in den letzten 20 Jahren hatte, die ich gespielt habe. Das war dann vielleicht on-court auf jeden Fall ganz gut, aber jetzt nicht unbedingt mit einem Lifestyle-Aspekt. Ich finde den Jordan 2 auch unterschätzt, muss aber auch sagen, dass er für mich einfach in meinem Ranking auch nicht so wirklich stattfindet. Das mag auch daran liegen, dass Michael Jordan ja ob seiner Verletzung damals eigentlich im Jordan 2 auch nie wirklich gespielt hat. Vielleicht hat man dann einfach zu wenig Bezugspunkt dazu, sieht zu wenig in der Retrospektive oder in alten Filmaufnahmen oder Fotos davon. Vielleicht liegt es daran. Ich finde ihn tendenziell aber auch ganz gut. Aber wenn ich mich eigentlich festlegen müsste, wäre es auf jeden Fall der Jordan 1.
Mhm. Gehe ich mit.
Und dann wahrscheinlich ja, 5 und 6. Ich denke schon, dass es die Richtung einschlägt. Aber es gibt einfach so viele gute Sachen in der ganzen Jordan Legacy. So viele gute Sachen, die Tinker Hatfield einfach gemacht hat. Auch in der. Und das finde ich eigentlich mit das Spannendste. Also gerade die Sachen, die Tinker Hatfield designt hat, hatten ja immer diesen Anspruch, sehr viel Inspiration vom Akteur selbst zu ziehen. Mhm. Das heißt also, da war es dann einmal Black Cat, weil es der Name von Michael Jordan war, ja, Spitzname Black Cat, also hat sich Tinker Hatfield darauf fokussiert, dann war es mal der Porsche, der irgendwie das Lieblingsauto von Michael Jordan war, dann war es ein Flugzeug, dann war es dies, dann war es jenes. Und das finde ich immer spannend, wenn es halt eine gute Geschichte dazu gibt. Und wenn man dann noch sieht, dass Michael Jordan unfassbar erfolgreich darin war, dann hat man wieder diesen Be-Like-Mike-Moment, wo man sagt, ja, natürlich finde ich den Sechser extrem krass, weil der Sechser, das war ja der erste Schuh, in dem Michael Jordan seine erste Meisterschaft gewonnen hat. Und dann geht das natürlich auch so weiter. Und so viele ikonische Colorways und dann jetzt natürlich auch mit den ganzen Kollaborationen, die es heutzutage gibt, allen voran natürlich Virgil Abloh und Travis Scott. Wobei ich auch da sagen muss, ich bin eigentlich immer mehr Fan von OGs als von Kollaborationen oder irgendwie erdachten Colorways. Oh, da könnte man heute jetzt am 23.04.2023 ist die Farbe grün, deswegen machen wir jetzt den Jordan 6 grün und geben dem einen speziellen Namen und dann ist das so. Das ist dann ein bisschen sehr weit hergeholt für mich, aber ey, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt so viele gute Sachen in der ganzen Jordan Legacy. Also das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Das Gute ist, wir müssen uns ja zum Glück auch nicht entscheiden.
Nee, ist richtig.
Da kann man immer nach Lust und Laune variieren. Und damit möchte ich dir sehr für mein Weihnachtsgeschenk danken. Und
immer gerne, immer gerne.
Jetzt mal zu deiner Bescherung kommen. Und
ich bin
auch
gespannt.
Ich habe ein kleines Vorwort vorbereitet. Das ist hier, das ist gleich drin. Und ich freue mich gerade umso mehr. Du wirst gleich wissen, warum. Aber Deus, Sammelleidenschaft okay. ist bei dir ja ein kleines bisschen extremer ausgeprägt als bei mir. Zu einer Sammelleidenschaft zählt natürlich ganz im Allgemeinen eine sorgfältige Auswahl des zu sammelnden Guts. Dazu zählt der Gewinn von Wissen um das zu sammelnde Gut. Dazu zählt ein ausgeprägter Wunsch auf Vervollständigung der Sammlung des ausgewählten Guts oder auch nur eines
Fall.
Teilbereichs. Wir wissen alle so ein bisschen um deine Sneaker-Leidenschaft. Das können wir nicht nur hier, sondern auch gerne mal auf deinem Instagram verfolgen. Wir wissen um deine teils nächtlichen Schockeinkäufe einer nahezu kompletten Metallica-Diskografie auf Vinyl und die schrittweise Vervollständigung der Silverstein-Platten. Außerdem sieht man man sieht einen leichten Hang, aber definitiv würde ich das nicht als Sammlung beschreiben. Guter Literatur, insbesondere wenn es so die Literatur ist, die man auch auf Tischen schön stapeln kann. Eine Leidenschaft, die hier aber bisher viel zu kurz gekommen ist, ist deine Leidenschaft, und ich bin jetzt so gespannt auf deine Reaktion, deine Leidenschaft, Basketball-Jerseys zu sammeln. Und damit schließt sich der Kreis unfassbar. Als, meine Güte, es ist halt echt wie ein altes Ehepaar. Du kommst mit dem Dream Team 92 um die Ecke
Wahnsinn.
Und ich mit deinen Basketball-Jerseys. Und Leute, ihr müsst wirklich wissen, Amadeus und ich haben uns nicht abgestimmt. Wir haben kein Wort miteinander geredet. Das ist so... Also die Weihnachtsepisode ist ungefähr sowas wie die Area 51 in Podcast, ja? Da wird nicht drüber geredet, seit Jahren. Und jetzt machen wir hier Bescherung und das kommt dabei raus. Amadeus, ich würde gerne mit dir über deine Basketball-Jersey-Leidenschaft sprechen. Wie viele hast du gerade? Weißt du's?
Ich glaube, es sind aktuell 13. Also es ist noch recht gediegen. Aber ich habe ja auch erst im Sommer so richtig angefangen, wieder durchzudrehen.
Wo war da dieser Triggerpunkt?
Wenn ich ganz weit zurückgehe, war es 1995, da hat mir meine Tante in einem Anflug von Fröhlichkeit, die meine Tante definitiv hat, aber in einem Anflug von Fröhlichkeit, was mir in dem Moment auch zugute gekommen ist, gesagt so, hey komm, du stehst so sehr auf Basketball, wir fahren jetzt in den örtlichen Sportartikelladen, das war D-Camper, den gibt's auch immer noch. Mhm. D-Camper heißt der. Shoutout. Familiäres geführtes Unternehmen. Und dort kannst du dir jetzt halt einfach, kannst dir was aussuchen. Du bist doch Fan hier von den Orlando Magic. Ich weiß nicht, ob sie das gesagt hat, weil sie das wusste, aber ich habe es jetzt einfach mal dazu gedichtet. Auf jeden Fall habe ich mir dann damals das Orlando Magic Trikot von Shaquille O'Neal aussuchen dürfen. Schwarz, Pinstripe und dazu den passenden Hoodie und auch noch die passende Beanie. Mit der Beanie sieht man heute übrigens aus, wie wenn man sich jetzt alte E17-Videos angucken würde, falls diese Boyband noch irgendwem was sagen würde, will meinen, die Mützen sind extrem hoch. Kann man also eigentlich fast nicht mehr tragen. Könnte aber auch wieder zurückkommen, mal schauen. Naja, auf jeden Fall habe ich dieses Trikot und ich habe das Trikot in meinen Ehren gehalten und natürlich auch als Kind getragen, aber 95, da war ich fast 10, da habe ich noch so in Small reingepasst, das ist jetzt 25 Jahre später ein bisschen schwieriger und ich habe das dementsprechend lange in so einem Karton gehabt, weißt du, wo man so Shirts reintut, mhm, die man einfach auf keinen Fall wegschmeißt, aber die einfach eine schöne Erinnerung sind, aber die man auch einfach nicht anziehen kann oder vielleicht auch nicht anziehen möchte, weil man Angst davor hat, dass sie dann irgendwie vielleicht den Wert verlieren, aber eher den emotionalen Wert verlieren, sowas halt. Naja, auf jeden Fall habe ich diese Kiste letztens wieder gefunden und ausgeräumt und da fand ich dieses Trikot und ich hatte echt den kurzen Moment, wo ich gedacht habe, so ey, alles raus, was keine Miete zahlt, ich kann es nicht tragen, ich gebe das jetzt weg und hatte schon irgendwie die Fotos für eBay Kleinanzeigen gemacht und habe es einfach nicht übers Herz gebracht und es war auch die richtige Entscheidung, das nicht übers Herz zu bringen, weil es halt einfach den emotionalen Hintergrund hat und ich mich einfach auch ja sehr darüber gefreut habe, eigentlich auch dieses Trikot gesehen zu haben und dann dachte ich, naja, aber du bist jetzt auch irgendwie keine Anfang 20 und hängst dir das jetzt in deine erste WG-Wohnung und das wäre irgendwie auch Quatsch und ein Rahmen finde ich auch blöd, was machst du denn jetzt damit? Na gut, du hängst es dir schon irgendwie in den Kleiderschrank, dann siehst du es auf jeden Fall zwischendurch mal, aber eigentlich habe ich schon auch Bock, wieder die Dinger zu haben und die auch tragen zu können. Und dann hat so ein bisschen die Suche angefangen. Und dafür ist eBay Kleinanzeigen ungelogen großartig, weil du kriegst viele Trikots aus der damaligen Zeit und ich weiß, ich habe auch schon mit vielen Leuten Diskussionen darüber geführt, warum ich denn jetzt explizit nur die Trikots suche, die Champion hergestellt hat, weil die NBA-Jerseys haben ja auch immer gewechselt in den Herstellungen. Das heißt also, mal hat Nike die Sachen produziert, mal hat Adidas die Trikots produziert, mal was Champion, mal was zum Teil Nike und zum anderen Teil Champion und so weiter und so fort. Aber für mich war 95 war halt einfach ein Champion-Trikot und ich kenne die Dinger so mit dem kleinen Champion-Logo und unten mit der Naht und so weiter. Also das ist für mich der Nostalgiefaktor und deswegen mussten es auf jeden Fall Champion-Trikots sein und dann habe ich mich auf die Suche begeben und du bekommst einige durchaus günstig. Manchmal musst du ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und ja, es gibt viele Leute, die halt eben mit dem Tod von Kobe Bryant, rest in peace, auch ihren Reibach machen wollen, traurigerweise. Und natürlich sind solche Trikots wie beispielsweise auch von dem Vince Carter, der dann seine letzte Saison gespielt hat, auch ein bisschen teurer geworden und so, aber es geht schon ganz gut. Und dann hat es mich irgendwie gepackt und gerade auch in so einem Jahr, wo einem durchaus dann und wann mal ein bisschen langweiliger ist und man mehr Zeit auf dem Sofa verbringt und auf sein Telefon glotzt, hat das dann halt so ein bisschen Früchte getragen und ich habe dann, ich glaube 13 sind es jetzt, also insgesamt einige Trikots gekauft, einiges Geld auf den Tisch gelegt und ein paar sehr, sehr schöne Perlen daraus geholt und freue mich jedes Mal. Meine Freundin fragt mich auch immer, ob ich denn die dann auch bald mal anziehen würde. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so ganz genau. So wie früher halt, weißt du, so mit Hoodie und darüber das Jersey. Das war ja natürlich der heiße Scheiß auch bei uns früher. Ob ich das machen werde, weiß ich noch nicht so ganz. Aber so dann und wann, weiß ich, ich finde es irgendwie ganz geil. Und es ist aber tatsächlich eher so dieser Nostalgiefaktor, dieses auch irgendwie besitzen wollen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, danach irgendwie auch ein bisschen zu nerden, zu gucken, okay, finde ich jetzt das Sean Kemp Trikot der alten Sonics, als das Logo noch anders war oder der neuen oder kriege ich noch das Detroit Pistons Trikot im Oldschool-Style, wo einfach Pistons drüber stand oder ist es das neue Design mit dem Pferd dann und so weiter und so fort, ne? Und ich bin ganz froh, dass ich mir so ein bisschen so das Jahreslimit so auf 2001, 2002 gesetzt habe, so ungefähr. Aber wie gesagt, da gibt es einfach sehr, sehr viel. Ich bin noch lange nicht fertig, bei weitem noch nicht fertig. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, es gibt ja Home-Trikots, es gibt Away-Trikots, es gibt Alternative-Trikots. Dann gibt es teilweise auch so limitierte Trikots, die es nur eine Saison lang gab, wie beispielsweise bei den Lakers, wo das Trikot hauptfarbig weiß war, aber dann an den Seiten halt eben gelb. Die haben das nur eine Saison lang gespielt, habe ich mir glücklicherweise das Kobe Kobe Bryant Trikot holen können. Also solche Sachen gibt es natürlich auch. Dann gibt es natürlich den Wechsel, wenn man jetzt nur auf die Namen gehen möchte, so hole ich mir jetzt ein Dennis Rodman Trikot halt bei den Detroit Pistons und dann noch bei den Chicago Bulls, hole ich mir tatsächlich noch ein Washington Wizards Trikot von Michael Jordan oder nicht, ne? Also solche Sachen gibt es ja auch, also wie gesagt, ich bin bei weitem und noch lange nicht fertig, da wird noch viel Geld bei eBay Kleinanzeigen bezahlt werden, aber es macht einfach unfassbar viel Spaß.
Das hört man da gerade raus. Das ist witzig, was du erzählst. Ich habe noch im Sommer, als ich umgezogen bin, eigentlich einen ähnlichen Move gemacht. Ich bin in den Keller gegangen, habe für den Umzug ein bisschen zusammengepackt und auf einmal einen Karton geöffnet, wo alte Klamotten drin waren und wollte mal durchgucken. Mit dem ähnlichen Gedanken wie du, hey, wer keine Miete zahlt, fliegt raus. Und habe in dieser Kiste ein Jersey von Latrell Sprewell gefunden, von 1999 müsste das sein, als er bei den New York Knicks gespielt hat. Er war ja bei den Golden State Warriors, ist da ja rausgeflogen, weil er seinem Trainer an die Kehle gegangen ist. Und ist dann
legendärer Moment.
Ja, absolut, absolut. Und ist dann zu den New York Knicks gewechselt und das Jersey habe ich mir dann besorgt. Habe in der gleichen Kiste, in der Größe S auch, das 23er Jersey von Michael Jordan gefunden. Das habe ich 1995 oder 96 gekauft. Ein Jersey habe ich vermisst und nicht gefunden. Das ist die Nummer 8 müsste das gewesen sein, die Scottie Pippen bei den 96er Olympischen Spielen gespielt hat. Und ich habe.
Ah, lustig, das habe ich mir tatsächlich im Sommer gekauft auch.
Nice, weil ich. Genau das. Ja. Das habe ich nicht gefunden, das müsste ich auch noch irgendwo im Keller liegen haben. Und das letzte Trikot, was ich auch nicht gefunden habe, leider, ist das Trikot von Allen Iverson von den Georgetown Hoosiers.
Oh, schön. Mhm.
Und das wäre dann so die Jerseys, die ich unten liegen habe. Und als ich das dann gesehen habe, habe ich auch dieses Champion-Logo entdeckt, von dem du gesprochen hast, das für mich einfach das früh gelernte traditionelle Ausrüster-Logo der NBA ist. Du hast
genau,
gesagt.
Genau, das ist es.
Ja. Dann kommt halt Nike, dann kommt auch Adidas, die sich da dann irgendwie über die Jahre dann mal abgewechselt haben. Aber eigentlich ist es auch für mich Champion. Und wenn man dann mal guckt und man sieht auf einmal, hey, hier gibt's nochmal eine 45 von Jordan oder sonst irgendwas und sieht dann Mitchell & Ness, also solche Lizenznehmer, die Repliken herstellen dürfen, bin ich ganz bei dir. Irgendwie nichts gegen eure Repliken und auch nichts gegen Nike und Adidas Jersey, aber irgendwie für mich ist es auch immer noch Champion. Es ist ja so, dass es bei solchen Sammlungen, analog zu einer Sneaker-Sammlung, zu einer Münzsammlung, zu einer Briefmarkensammlung, was weiß ich nicht, immer auch so ein bisschen um die Ermittlung von Werten geht. Also wie viel ist zum Beispiel ein 1er Jordan von Travis Scott ungetragen wert und wie viel, wenn er so 8 von 10 hat. So wirkliche 8 von 10, nicht die, bestimmt 8 von 10 und es ist eine 4 von 10. Genauso ist es ja bei den Jerseys. Also wie viel ist zum Beispiel eine Chicago Bulls Jersey mit der Nummer 45 von 95 wert, wenn es original verpackt ist?
Durchaus, ja.
Und wie viel zum Beispiel, wenn es lange getragen ist? Woher hast du dein Wissen dazu, dass du jetzt bei eBay Kleinanzeigen rumsurfst und einfach sagen kannst, ja okay, das ist mir das wert?
Also ganz ehrlich, ich bin einfach mit meinem ganz subjektiven Gusto da rangegangen. Ich habe gesagt, was ist mir das Trikot ganz persönlich wert? Was würde ich dafür ausgeben? Und dann recherchiere ich so ein bisschen, aber dann passt das für mich. Ich glaube, da draußen gibt es sicherlich noch ein paar ganz geile Foren. Also ich habe so ein, zwei Reddit-Einträge schon entdeckt, und wo man sich so ein bisschen reinnörden kann. Ich glaube, da gibt es sicherlich noch viel mehr da draußen. Und ich freue mich da auch schon sehr drauf, solche Dinge zu entdecken. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass ich mich darüber ärgern werde, dass ich für das eine Trikot so X und für das andere Trikot Summe Y bezahlt habe, weil am Ende des Tages geht es ja darum, so was ist mir die Nummer wert, und ich achte darauf, dass es immer meine Größe ist, ich achte darauf, dass die Trikots in gutem Zustand haben und auch auf jeden Fall tragbar sind und nicht auseinanderfallen und jetzt nicht plötzlich irgendwie da eine Naht offen ist und da noch irgendwie ein Brandfleck drin ist oder sonstiges. Von daher, da lege ich schon viel Wert drauf, aber du hast vollkommen recht, also man nerdet sich da definitiv rein. Man fängt auch natürlich an, sich so ewige Listen zu erstellen. Ich habe zum Beispiel bei eBay Kleinanzeigen, ich habe gerade mal reingeguckt, da kannst du ja so geile Suchaufträge einstellen. Dann kriegst du ja auch eine Info, wenn was Neues reingeht. Ne? Ich habe da jetzt gerade noch Dominic Wilkins drin, Gary Payton, Clyde Drexler, Kevin Garnett. Ich brauche noch ein paar mehr Shaq-Trikots, davon habe ich erst zwei. Grant Hill brauche ich auch noch ein weiteres. Ray Allen auf jeden Fall. Penny Iverson fehlen mir auch noch ein paar Trikots. habe ich das Alternative-Trikot von den Orlando Magic. Da brauche ich noch die, in Anführungsstrichen, normalen, also Home and Away. Dennis Rodman muss ich noch ein bisschen was holen, da sind mir die Preise aber gerade zu hoch. Vince Carter, Charles Barkley, also und Tracy McGrady. Also da passiert auf jeden Fall noch einiges und das sind, da ist die Fahnenstange, beziehungsweise das Ende der Fahnenstange ist ja auf keinen Fall erreicht. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich letztens erstmal ein Chris Webber-Trikot von den Washington Bullets gekauft habe, obwohl Chris Webber so gar nicht auf meiner Liste stand, aber dann plötzlich war ich so, ah ja, Moment mal, Chris Webber, das hätte, gut, die Szene und oh Mensch, krass. Und das Problem ist auch, wenn man sich so wie ich zwischendurch auch einfach auf YouTube alte All-Star-Games anguckt, dann kommt dann durchaus der ein oder andere Spieler wieder zurück ins Gedächtnis und dann schaut man halt eben und dann war so, oh, da verkauft jemand ein Chris Webber-Trikot, oh, und der verkauft auch ein Patrick Ewing-Trikot. Ja, frage ich doch mal so einen Paketdeal an und dann machst du da halt einen guten Deal raus und schon hast du irgendwie zwei neue Trikots. Also, es macht einfach Spaß und ich bin zwar auch immer noch sehr bei Platten und auch Büchern hinterher und auch bei Tapes durchaus, aber da ist glücklicherweise schon in den letzten Jahren einiges in die Sammlung, will ich es nicht nennen, aber in den Besitz gewandert. Von daher, da muss ich nicht mehr ganz so krass nerden, aber auch da gibt es noch so einiges und ja, wenn ich mir das so angucke, also so Turnschuhe und Basketballtrikots, Vinylschallplatten, Tapes, Bücher, Skateboard, Decks, vielleicht dann auch bald irgendwann. Ja, da ist schon auf jeden Fall einiges, für das man sein Geld ausgeben kann. Aber es macht halt einfach Spaß und es hat einfach auch diesen Nostalgiefaktor.
Gibt es bei den Jerseys denn sowas wie einen Grail für dich, wo du sagst, oh Mann, das Ding muss es sein. Das ist was, was du unbedingt noch haben möchtest?
Also mir fehlt weiterhin ein gutes Michael Jordan Trikot einfach in meiner Sammlung, weil die, die aktuell angeboten wurden, haben einfach nicht dem entsprochen, was ich gerne gehabt hätte oder waren preislich so krass raus, dass ich dachte, nee, das muss jetzt auch nicht sein. Also so dringend ist es dann jetzt auch nicht. Also von daher, Michael Jordan fehlt mir tatsächlich. Ich habe mir so, wenn man jetzt von Grail sprechen möchte, ich glaube, das würde ich vielleicht gar nicht so betiteln, aber eins, wo ich schon durchaus echt Bock drauf hatte, war halt eben das Alternative-Trikot der Los Angeles Lakers mit Kobe Bryant und der 8. Das hat mich schon sehr gefreut, als ich es gekriegt habe, auf jeden Fall. Und ich glaube, da es geht generell halt eher so um die Namen. So, also so ein Vince Carter Raptors-Trikot von ganz, ganz früher fände ich schon noch richtig stark. Die findest du nicht ganz so leicht. Bei Kevin Garnett ist es ein bisschen ähnlich. Also da ist es häufig auch eben der Logowechsel der Mannschaften oder häufig dann auch eben, dass ein Spieler halt eben zu einer anderen Mannschaft gegangen ist, also zu einem anderen Franchise und man da vielleicht ein bisschen mehr mit verbindet. Weißt du, also ich verbinde zum Beispiel natürlich mehr mit Michael Jordan in den Chicago Bulls als mit Michael Jordan in den Washington Wizards. Und ich verbinde auch immer noch ein bisschen mehr mit Shaquille O'Neal und den Orlando Magic als mit Shaquille O'Neal und den LA Lakers. Aber trotzdem, so ein bisschen kann man da ja gucken. Also man kann sich da schon dumm und dämlich mitkaufen. So. Das ist auf jeden Fall gar keine Frage. Aber das kannst du halt bei vielen. Und von daher ist es schon okay.
Da muss ich ehrlich sagen, so diese Logo-Geschichten, als bei der NBA-Erweiterung die Vancouver Grizzlies und die Toronto Raptors in die Liga gespült wurden, waren das ja erstmal ganz, ganz, ganz schlimme Jahre. Da haben halt Leute in der NBA auf einmal gespielt, die da nicht wirklich hingehört haben. Wobei auch sehr viele gute Leute in dem Initial Draft, beziehungsweise bei der erstmal Teamerstellung, zum Beispiel auch in Toronto gelandet sind. Ich glaube, Sharif Abdul-Rahim war einer davon. Sehr, sehr guter Spieler, guter Prospect, der dann leider, glaube ich, doch nach ein paar Jahren in der Versenkung verschwunden ist. Das, worauf ich hinaus möchte, ist aber eigentlich, dass die Jerseys ziemlich geil aussahen. Und ich weiß noch, dass ich
definitiv,
dass ich 96 war die Erweiterung der NBA, mit meinem damaligen Kumpel Benjamin Rathgeb, der zu dem Zeitpunkt tatsächlich mit seinen Eltern in Vancouver Urlaub gemacht hat und mit einem Jersey der Vancouver Grizzlies zurückkam, ein längeres Gespräch und wie gesagt, wir waren damals 13, 14 Jahre alt, ne, darüber geführt habe, ob man jetzt das Trikot einer Mannschaft kaufen und tragen kann, nur weil man das Logo geil findet. Und ich kann natürlich nicht abstreiten, dass mich die Logos beider Mannschaften und die Jersey-Gestaltung sehr anzieht, da ich sie sehr reizvoll empfinde. Ich aber als Fan von Michael Jordan und entsprechend auch einer gewissen Affinität für die Chicago Bulls natürlich nur ein Bulls-Jersey tragen kann. Und darüber haben wir sehr lange philosophieren können. So habe ich tatsächlich meine Jugend zugebracht im Jahr 96. Mensch, Benni, du kannst das doch nicht tragen. Sieht geil aus, aber du kannst es nicht bringen. Ah, so war das damals.
Ey, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich könnte zum Beispiel auch nicht einfach einen Vince Carter Trikot anziehen und dazu einen Jordan an den Fuß. Also das müsste dann schon halt...
Nee, irgendwo gibt es Grenzen.
Ja, irgendwo gibt es definitiv Grenzen. Da muss schon auch der passende Schuh dran. Ne? Also da fängt man dann natürlich dann auch an mit den ganzen Geschichten. Also so Mismatches gehen natürlich auch nicht klar. Da muss man vorsichtig sein. Und dann darüber hinaus, also ich meine, ich habe mir auch vor einigen Jahren zum Beispiel eine ganz alte Charlotte Hornets Starterjacke gekauft. Mhm. Die Dinger sind ja auch der Wahnsinn. Ich meine, damit könntest du dann noch weitermachen, wenn du noch die ganzen Aufwärm-Jogginganzüge holst und weiß ich nicht was, Shooting-Shirts und sonstiges. Also... Oder Caps beispielsweise.
Ja.
Also ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr so viel Starter-Caps trage, aber wenn ich das dann noch machen würde, also Snapbacks, Feierabend. Oh Mann, aber das wird auf jeden Fall ein Never-Ending-Thema werden. Sieh mich im Sommer in Throwback-Jerseys auf dem Court ballen. Das war sehr Moneyboy-esque jetzt gerade, habe ich festgestellt. Aber wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Vielen lieben Dank, Simon, für dieses Thema. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, darüber zu sprechen. Und wie gesagt, das wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Bevor wir jetzt aber noch zu ein, zwei anderen Themen kommen, unter anderem zu natürlich der obligatorischen Weihnachtsverlosung, die wir ja immer in unseren Weihnachtsepisoden haben, würde mich noch ein Thema interessieren, weil, wie gesagt, wir sind kurz vor Weihnachten und Covid-19 hin oder her, Fakt ist einfach, man bewegt sich mit seinem Arsch sowieso auf Sofa, isst viel und glotzt Fernsehen oder Netflix oder vielleicht sogar DVDs, die ein oder andere noch VHS oder macht sonst irgendwie was, aber Filme, finde ich, gehören halt immer zu Weihnachten dazu und ich muss auch sagen, vielleicht liegt es am Alter und der Sozialisierung, aber ich finde es auch gar nicht so verkehrt, dann beispielsweise um 20.15 Uhr Sat.1 einzuschalten und Kevin allein zu Hause zu gucken, obwohl man den auch irgendwie streamen könnte und wahrscheinlich habe ich den auch sogar noch irgendwo auf DVD rumfliegen. Aber was sind denn für dich so die Klassiker der Filmografie in Bezug auf Weihnachten?
Ja, es gibt eigentlich eine recht vollständige und abschließende Liste von Weihnachtsfilmen, die ich sehr mag. Ganz oben.
Okay, ich bin gespannt, ob die sich mit meiner überschneidet. Leg los.
Ganz oben, easy, du hast den Namen schon gesagt, Kevin allein zu Hause. Für mich auch Kevin allein in New York. Beide Teile gehören einfach zum Standardrepertoire einer guten Weihnachtszeit, beziehungsweise Vorweihnachtszeit. Für mich mit die besten Weihnachtsfilme, die es überhaupt gibt, Stirb langsam, aber eigentlich nur Teil 1 und 2. Bei Teil 3 mit Samuel L. Jackson dann auch dabei und auch die späteren Teile ist es ähnlich wie mit Indiana Jones. So, es ist so bei Indiana Jones die ersten 3 Teile und danach wird's schlecht. Aber hey, John McClane im Nakatomi Plaza, wie gut kann es eigentlich sein?
Wie actionreich kann ein Weihnachtsfilm eigentlich sein, ist die richtige Aussage.
Wie viel Blei kann ein Weihnachtsfilm enthalten? Und ja, das zeigt, finde ich, Stirb langsam sehr, sehr gut. Dann auf jeden Fall Schöne Bescherung oder ich glaube, der Film hat im Deutschen sogar neben Schöne Bescherung sogar noch einen Namen mal bekommen, der mir leider gerade nicht...
Der hat mehrere Namen sogar tatsächlich, ja.
Ja, und also,
aber du sprichst vom legendären Film, wo die Griswolds Weihnachten feiern, ne?
Ganz genau. Und die Familie Griswold ist dieses National Lampoon. Es gibt mehrere Filme, in der Chevy Chase mit seiner Familie teilweise auf Europareise geht, teilweise in den USA Urlaub versucht zu machen. Es ist immer ein unfassbar großartiger Slapstick-Humor. Und diese Familie feiert nun also Weihnachten zusammen. Und das ist ganz großartig zu sehen. Es gibt noch ein Follow-up zu diesem Film, ein Sequel, nennt sich, glaube ich, Vacation und zeigt dann den späteren Wunsch von Rusty Griswold, auch mit seiner Familie auf einen Familienurlaub, auf einen Roadtrip zu gehen. Rusty wird da dann von Ed Helms gespielt, den man aus den Hangover-Filmen kennen könnte. Auch ganz großartig. Jetzt wird es ein bisschen Romantic-Comedy-esque, aber auch sehr, sehr weihnachtlich. Ist so ein bisschen Liebe braucht keine Ferien und Love Actually sind so zwei Filme, die muss man
auch definitiv
safe gucken. Ganz, ganz großartig. Und dann noch die, ja, jetzt fange ich langsam an zu gucken. Simpsons haben auch eine sehr schöne Weihnachtsfolge. Und dann hört es eigentlich bei mir auf, also auch auf Futurama, die erste Staffel Weihnachtsepisode mit dem Weihnachtsmann-Roboter, großartig. Aber ja, dann hört es bei mir langsam aber sicher auf. Fehlt dir was? Oder du hast ja gefragt, du überprüfst mal, fragen wir andersrum, ist Übereinstimmung vorhanden?
Definitiv, ich kann überall einen Haken hintermachen.
Yes.
Und würde vielleicht noch ergänzen, was aber irgendwie weniger mit Weihnachten zu tun hat, aber vielmehr mit der Zeit, die man dann hat, um sowas zu machen. Man kann einfach mal wieder so einen Lost-Marathon machen. Man kann natürlich auch einen Herr-der-Ringe-Marathon machen. Man ja. könnte einen Harry-Potter-Marathon machen, was sicherlich auch einige machen. Vielleicht oder auch sogar Star Wars und vielleicht auch einfach alles. Und vor allen Dingen in der jetzigen Zeit vielleicht auch einfach alles, weil dann bleibt man auch nämlich mit dem Arsch zu Hause. Und das ist ja natürlich auch nicht gar nicht so dumm.
Ne? So.
Ja. Und jetzt haben wir natürlich, wie angekündigt und wie schon bekannt, natürlich auch unsere große Weihnachtsverlosung. Und wir lassen es uns ja auch nicht nehmen, uns, und das will ich einfach jetzt mal kurz so uneigennützig und unegoistisch und unübertrieben mal sagen, es nicht nehmen, jedes Jahr einen draufzusetzen. Wir haben in diesem Jahr ganze 7 Gewinne mitgebracht und an dieser Stelle großen Shoutout an alle Brands, die mitgemacht haben und uns auch in diesem Jahr wieder unterstützt haben. Aber was heißt uns unterstützt haben? Im Endeffekt ja euch eigentlich etwas zugutekommen lassen werden. Und ich liste kurz auf, was es denn in dieser wunderbaren Weihnachtsverlosung zu gewinnen gibt. Als da wären, und zwar ein großes Ben & Jerry's Package, bestehend aus 10 ich sag immer Eimern, also auf jeden Fall richtig gut was von Ben & Jerry's. Dann gibt es 3x ein Fritz-Cola-Weihnachtsüberraschungspaket. Die Jungs und Mädels von Fritz-Cola lassen sich da definitiv nicht lumpen und schicken da auf jeden Fall einiges rüber. Da ist ja auch ein großes Sortiment bestehenderweise. Ebenfalls für den fröhlichen Geschmack gibt es ein großes Warsteiner-Package, bestehend aus 10 Kisten ihres aktuellen Geschmackswahnsinns namens Warsteiner Winter, passend zur Zeit. Außerdem frisch aus Düsseldorf rübergeflogen, dann ein A Few Goods Package, bestehend aus Sweater, Longsleeve und T-Shirt. Und zu guter Letzt gibt es ein StockX-Gutschein im Wert von 500 Euro. Das bedeutet 7 Gewinne und dementsprechend auch ganze 7 Gewinner oder Gewinnerinnen wird es geben. Und das Zufallsprinzip entscheidet dann natürlich, wer welchen Gewinn erhält. Wie ihr an der großen Weihnachtsverlosung teilnehmen könnt, ist ganz einfach. Und zwar: jeder, der ab jetzt 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts vergibt und auch jeder, der eine unserer bisher 69 Episoden über Instagram Stories postet, uns verlinkt und mit Hashtag OSchuhnChristmas taggt, ist mit dabei. Sucht euch eine Episode aus, vielleicht die hier, vielleicht eure Lieblingsepisode, und denkt daran, bei der Apple Podcast Review euren Instagram-Handle anzugeben, damit wir euch zuordnen können. Die Verlosung läuft von jetzt an bis zum 31.12.2020 um 12.31 Uhr. Findige Menschen werden herausfinden, warum es 12.31 Uhr ist. Und danach werden wir die Gewinner und Gewinnerinnen via Instagram kontaktieren. Eure Daten sind natürlich safe und werden nur für die Umsetzung der Verlosung erhoben. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Mitmachen kann jeder, der älter als 18 Jahre ist. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihr kennt den Spaß. Viel Glück.
Oh ja, richtig, richtig viel Glück. Und als ob es das nicht schon wäre, passieren hier einfach noch sehr viel mehr gute Dinge. Es ist die Weihnachtsepisode und zum Ende und im Rahmen dieser Weihnachtsepisode ein noch ganz wichtiger Aufruf von uns: supportet einfach einander. Dabei geht es nicht nur um das nächste Raffle, den nächsten Retail-Deal. Ich spreche jetzt hier von den Menschen, die nicht den neuesten SB-Dunk-Release haben, sondern die auf der Straße und unter härtesten Bedingungen leben. Gerade in dieser aktuellen schweren Zeit der Corona-Pandemie ist es für diese Menschen schwieriger denn je zu überleben. Aus diesem Grund haben unsere Freunde und Freundinnen der Berliner Organisation One Warm Winter, über die wir tatsächlich auch schon einige Male hier gesprochen haben und mit denen wir auch schon das ein oder andere Mal zusammengearbeitet haben, eine hilfreiche Website veröffentlicht. Auf onewarmwinter-4-steps.org findet ihr, wer könnte drauf kommen, 4 einfache Schritte, wie ihr Obdachlosen in diesen Zeiten helfen könnt. Denn Isolation und mangelnde Zwischenmenschlichkeit erfahren Obdachlose nicht erst seit es Corona gibt. Für sie ist Social Distancing schon lange ein Teil ihres Alltags und der ist jetzt schwieriger denn je. Dadurch sind in diesem Winter noch mehr obdachlose Menschen auf sich alleine gestellt und laut One Warm Winter sind in Deutschland Schätzungen zufolge etwa 30.000 Menschen gerade obdachlos. 25% sind Frauen und für sie ist der Alltag auf der Straße besonders schwer, denn sie sind da häufig Übergriffen ausgesetzt. Pro Jahr landen außerdem rund 2.500 Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren auf der Straße. Was hier helfen kann, sind eben diese 4 einfachen Schritte, die jeder von uns befolgen kann. Ansprechen und einfach mal freundlich und menschlich nachfragen, ob man helfen kann. Eine Notfallnummer anrufen, falls die Person Hilfe braucht. Speichert euch die Notfallnummern einfach mal ins Telefon ein. In vielen Städten gibt es auch sogenannte Kältebusse, die helfen können. Selber helfen ist auch eine Möglichkeit. Aktuell werden viele Ehrenamtliche gesucht. One Warm Winter bietet euch auf der Seite Möglichkeiten, mit den Organisationen in eurer Gegend in Kontakt zu treten und was Gutes zu tun. Und zu guter Letzt kann man natürlich auch spenden. Das geht in Form von Sachspenden wie warmer Kleidung, Schlafsäcken, Sneakern, genauso wie mit einer Geldspende. Jeder Euro kann hier helfen. Checkt daher auf jeden Fall onewarmwinter-4-steps.org und sprecht auch mit euren lokalen Institutionen und auch euren Local Sneaker Stores. Oftmals bieten diese ja auch nochmal super Aktionen an, die man easy unterstützen kann. One Warm Winter hat zum Beispiel diese Woche Charity Hoodies gemeinsam mit Overkill gedroppt. Helft euch gegenseitig und denkt aneinander. Show some love. Und apropos Show some love.
Vielen Dank, dass ihr bei der 69. Episode mit dabei wart. Ihr könnt natürlich alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Oshun dort abonniert, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com/Oshun Podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Downloadet auf jeden Fall auch die kostenlose Deadstock-App von unserem Kumpel Christopher und seid immer über jeden Drop direkt informiert. Den Link dazu haben wir euch wie immer in unsere Linksammlung gepackt. Und an dieser Stelle auch ein großes Shoutout an Name Snicks von Ego Trips, der nach dem großartigen Cover der 50. Episode auch das Cover für diese Episode umgesetzt hat. Sehr freuen wir uns auch über 5 Sterne und eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Über 250 positive Bewertungen hat Oshun schon und eine Rezension würden wir hier gerne wieder mit euch teilen. Schuligen-Chris schrieb zuletzt: bester Sneaker-Podcast im Game, mega sympathisch und immer am Zahn der Zeit mit aktuellen Themen. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet den Podcast und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Bleibt gesund. Habt eine schöne und erholsame Festtagszeit. Wir freuen uns auf das neue Jahr. Wir freuen uns auf die nächste Episode, wenn es denn dann heißt, was war das Beste, was das Jahr 2020 gesehen hat, und zwar im Rahmen von Sneaker und Streetwear. Eine frohe und besinnliche Zeit euch und kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin. Macht's gut.
Schöne Feiertage euch. Macht's gut. Tschüss.
Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle 2 Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.